Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wer kennt das nicht? Man kriegt einen Anruf, dass man irgendwas gewonnen hat. Ein Auto, ein Haus, ein Grundstück, eine Reise. Man kriegt eine Mail, dass man irgendwo was umsonst kriegt. Und füllt man irgendwo im Supermarkt irgendwo so eine Karte aus, ja? Und dann kriegt man umgehend eine Nachricht, dass man irgendwas gewonnen hat. Man muss jetzt bloß auf die Seite gehen. So, und am Schluss, dann kriegst du dann irgendwo, du hast jetzt ein Abonnement abgeschlossen, die nächsten 2 Jahre monatlich 25 Euro. Ich weiß inzwischen, wenn ich irgend so einen Anruf, so einen Brief oder sowas, so eine Mail bekomme, dann sage ich, wenn man nicht mitgemacht hat, kann man nicht gewonnen haben. Oder? Bei jedem anderen wäre ich misstrauisch, aber jetzt stell dir mal vor, was Gott uns anbietet. Gott bietet uns ewiges Leben, ohne Haken und Ösen. Er sagt nicht, da musst du aber das und das und das dafür tun. Wenn Gott uns sagt, du hast gewonnen, und ich habe für dich gehandelt, schon lange bevor es dich gab. Diese Rettung, die gilt dir auch, wenn du bisher gar nicht mitgemacht hast. Es ist unverdient. Du hast nichts dafür getan. Normalerweise wird man solch eine Mail doch gleich löschen und sagen, ab im Papierkorb damit, oder? Was haben wir eigentlich? Das ist die Frage, mit der Paulus sich im Römerbrief beschäftigt. Und der Römerbrief ist der Brief von Paulus, der nicht auf einen bestimmten Anlass hingeschrieben ist, wo er nicht auf irgendwelche Fragen antwortet oder irgendwelche Missstände, die da sind, sondern wo er einfach mal sich Zeit nimmt, 16 Kapitel, seine Theologie vorzustellen und zu sagen, das ist das, wofür ich stehe. Und was andere über mich erzählen, glaubt es mal nicht, das ist das, wovon ich überzeugt bin und was ich lehre. Und so ist dieser Brief auch ziemlich systematisch aufgebaut. Die ersten 2 Kapitel nimmt Paulus sich Zeit und sagt, wir Menschen sind schuldig. Das gilt für die, die von Gott nichts wissen, also nicht Juden sind. Sie könnten wissen, dass es einen Gott gibt, aber statt ihn zu ehren, machen wir uns unsere eigenen Götter. Dann im nächsten Kapitel sagt er, wie ist das jetzt aber mit den Juden? Mit den Israeliten, die das Gesetz Gottes haben. Er sagt, die sind auch schuldig. Weil er sagt, wir Israeliten, wir kannten den Willen Gottes zwar, aber wir haben ihn nicht getan. Genauso schuldig. In Kapitel 3 belegt er dann, unsere einzige Rettung ist, dass wir die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes annehmen. Wir können nicht auf irgendwas verweisen, was wir getan hätten und sagen, da bin ich jetzt irgendwo bei Gott hoch angesehen, weil ich das gemacht hätte. Sondern unverdient bietet Gott uns sein Heil, seine Rettung an. Wie geschieht das? Das zeigt er in Kapitel 4. Glauben, er sagt, es war schon im Alten Testament bei Abraham so. Das ernst nehmen, was Gott sagt, sein Leben darauf bauen, auf das, was Gott sagt. Glauben, das ist der einzige Weg. Ich verlasse mich darauf, dass Jesus mir das zusagt. Und ich nehme das ernst. Und jetzt in Kapitel 5 geht Paulus jetzt darauf ein und sagt, was ändert sich jetzt aber dadurch, dass jemand zum Glauben kommt? Dass jemand sagt, ich glaube, ich lasse mich taufen, ich unterzeichne eine Mitgliedskarte, ich gehöre jetzt dazu. Was ändert sich? Leuchtet plötzlich dann so ein Heiligenschein? Oder was ist das? Das ist das Thema von Römer 5. Dort schreibt er, und ich lese mal die ersten 5 Verse. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Ein paar Dinge, die Paulus hier aufzählt und sagt, was haben wir jetzt dadurch, dass wir an Jesus glauben? Das erste sagt er, Frieden mit Gott. Frieden ist ja zweifellos eine häufig gebrauchte Vokabel. Friede, das kommt in jeder Nachrichtensendung vor, in jedem Bericht in der Zeitung. Menschen wünschen sich Frieden. Und das nicht nur in Gaza, nicht nur in der Ukraine, nicht nur im Sudan und vielen anderen. Und manchmal denken Menschen, wieso, ich habe doch gar keinen Krieg mit Gott. Doch, doch, sagt Gottes Wort, das ist Krieg. Das ist Revolution, das ist Aufruhr. Gott zu erklären, ich mache, was ich will und du redest mir nicht in mein Leben rein, das ist eine Kriegserklärung. Wir Menschen sind, so wie wir auf diese Welt kommen, im Krieg mit Gott. Wir haben diesen Frieden nicht. Sünde, eines der Worte im Alten Testament, was dafür verwendet wird, heißt Aufruhr, Revolution. Ich begehre auf gegen Gott. Und das ist zutiefst in unserem Herzen verankert. Wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. So, und jetzt sagt Paulus, das ist jetzt anders geworden. Jetzt ist Friede. Jetzt ist dieser Krieg zu Ende. Der Krieg, der durch Misstrauen geprägt war. Misstrauen, ja, fängt schon auf den ersten Seiten der Bibel an, ja, dass Gott unterstellt wird, dass er uns ja eigentlich das Gute vorenthalten will. Sollte Gott denn wirklich ja euch das alles vorenthalten, sagt die Schlange. Und die Eva fällt drauf rein und sagt, ja, stimmt ja. Was heißt das jetzt, dass der Friede da ist, dass der Krieg zu Ende ist? Wir sind versöhnt, versöhnt mit Gott. Im Deutschen ist das ja ein interessantes Wortspiel. Ne? Im Wort versöhnen steckt ja der Sohn drin. Also wir sind versöhnt durch den Sohn Gottes, weil er diesen Frieden geschenkt hat, weil er diesen Frieden gestiftet hat. Was heißt das jetzt aber praktisch? Hier kommt jetzt ein Begriff vor, durch diese Gnade, durch den Glauben haben wir Zugang zu Gott. Und dieses Wort, was da steht, das kommt auch im Griechischen manchmal vor. Und wo kommt das vor in der Alltagssprache? Wenn jemand ein Schiff in den Hafen reinfährt, dann gibt es für den Hafen einen Zugang. Ja, da kommt man vom Meer her, kommt man rein. Und wenn man im Hafen drin ist, dann ist es dann meistens ziemlich ruhig. Das kann der Sturm einen nicht so durchschütteln. Und da ist man sicher, da ist man geschützt. Da kommen auch keine Piraten rein und erobern das Schiff. Sondern das ist ein sicherer Ort. Der Hafen hat einen Zugang. Das ist das Wort, was da steht. Und dieses Wort wurde im Griechischen auch gebraucht dafür, wenn jemand einen Zugang zu einem Menschen findet. Es kommt immer sehr darauf an, wo habe ich weshalb Zugang. Und jetzt sagt Paulus, wir haben im Glauben Zugang zu Gott. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendein Problem. Irgendein Nachbar, irgendein Kollege, der dir dumm kommt. Irgendetwas, wo du vielleicht was angestellt hast und sagst, oh Backe, was habe ich da für einen Mist gemacht? Was ist, wenn das jetzt irgendwo Kreise zieht? Und dann zu sagen, aber ich habe doch Zugang zu Gott. Ich kann doch sofort mit ihm sprechen, mitten in der Nacht, früh morgens, in der Mittagspause oder in der Straßenbahn, mitten in Homberg. Ich kann doch direkt mit ihm sprechen. Ich kann jederzeit zu ihm kommen. Er sagt nicht, ja, ich gebe dir einen Termin nächsten Monat, dann kannst du mal ein Viertelstündchen mit mir reden im Gebet. Wir haben jederzeit freien Zugang zur Gnade. Wann immer irgendwer dich anklagt und sagt, was hast du da gemacht, dann kannst du vielleicht sagen, ja, ich weiß, ich habe es schon mit Gott geklärt, schon erledigt. Frieden mit Gott hat also, wenn Paulus es so sagt und schreibt, ganz praktische Auswirkungen. Wir haben Zugang zur Gnade, in der wir stehen. Wir müssen keinen Termin ausmachen, keine Formalien einhalten, nicht irgendwelche Verrenkungen machen, nicht irgendwelche Anträge stellen. Wir dürfen zu ihm kommen. Eine weitere Folge ist, Wir haben eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Was gibt's alles für Hoffnungen, die Menschen sich machen und die enttäuscht uns zurücklassen? Ihr kennt sicher alle die Fernsehsendung mit den meisten enttäuschten Zuschauern. Ziehung der Lottozahlen. Alle außer einem sind enttäuscht, oder? Und trotzdem schauen es manche Leute jede Woche wieder. Hoffnung, es könnte irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendwas anders werden. Es konnte so sein, dass der Bus vielleicht gerade an dem Tag Verspätung hat, wo ich mich verspätet habe. Natürlich ist das eine Hoffnung und man gebraucht es in der deutschen Sprache, so Hoffnung für etwas sehr Ungewisses. Aber dazu muss man wissen, dass im Neuen Testament der Begriff Hoffnung was ganz anderes ist. Dass Hoffnung besagt, das ist etwas, was uns so fest zugesagt ist, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Hoffnung ist in der Bibel nicht von dem zu trennen, was uns versprochen ist. Wir haben eine Hoffnung, von der Paulus hier sagt, die uns nicht enttäuscht. Mit dieser Hoffnung wirst du dich nicht blamieren. Und die ist fest, die ist sicher. Hoffnung, die sich bewährt. Nun kommt hier in diesem Abschnitt eine lange Kette von Begriffen vor. Hoffnung, die sich bewährt, auch in Schwierigkeiten. Nein, Paulus klammert das nicht aus. Er sagt einerseits, wir können stolz sein auf diese Hoffnung. Nun haben wir vielleicht ein Problem damit, Stolz. Ne? Stolz ist so nach kirchlicher Lehre so eine der Todsünden. Stolz dann natürlich eine Todsünde, wenn wir uns was auf uns selbst einbilden. Aber wenn ich jetzt stolz auf etwas bin, wofür ich nichts kann, das ist dann was anderes. Wenn jemand irgendwo von seiner Frau irgendwo ein Geschenk gekriegt hat und er sagt da ganz stolz, schau mal, das ist super Ding, hat mir meine Frau geschenkt. Nicht, weil er jetzt sagt, da habe ich viel dafür getan, sondern weil er sagt, das ist so einzigartig, weil es so gut ist, so viel ausdrückt. Und Paulus sagt jetzt, wir können stolz sein auf diese Hoffnung, weil diese Hoffnung einzigartig ist. Wo gibt es sonst irgendwen, der uns verspricht, wenn du mit mir lebst, gebe ich dir ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott, die nie endet, in einer Welt, wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen und keinen Tod mehr gibt. Sag mir doch mal was Vergleichbares, was dagegen irgendwo ankommen könnte. Ist das irgendwas, womit wir Christen uns verstecken müssen? Ist das irgendwas, wo wir ganz klein zurückhalten müssen und sagen, na ja, wir Christen, wir glauben ja auch, dass es vielleicht irgendwann ein bisschen besser werden könnte? Nee, wir haben doch die beste Hoffnung überhaupt. Ewig Gemeinschaft mit dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und am Leben erhält und der alles getan hat, um uns zu retten. Und der sagt, dich, genau dich möchte ich bei mir haben, ewig. Und deswegen sagt Paulus, diese Hoffnung, die muss ich nicht verstecken, auch wenn sie sich in Schwierigkeiten bewährt, auch wenn sie uns Geduld abfordert. Christen warten seit Jahrhunderten darauf und von Anfang an haben sie gehofft, es könnte bald sein. Aber Paulus sagt, es lohnt sich, denn diese Geduld bewährt sich. Sie macht umso fester, sie macht umso gewisser. Etwas, wofür es sich lohnt, Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Die Woche kam jetzt irgendwo so eine Reportage, wie wir Menschen uns auf Hitze vorbereiten können. Ist ja ein Thema so im Sommer, ne? Da wurden also verschiedene Sachen, dass man machen kann, dass man Hitze besser verträgt. Und da wurde eine Frau vorgestellt, die sich gerade vorbereitet, an diesem Ironman da in Hawaii teilzunehmen, wo man da was mit 42 Kilometer in der größten Hitze da irgendwo läuft und dann was weiß ich, wie viel Kilometer Fahrrad fährt und schwimmt. Und dann macht die so verrückte Geschichten. Die läuft dann unter Anleitung ihres Trainers da auf der Bahn in der dicksten Sonne und zieht eine dicke Jacke an. Richtig feste, dicke Jacke an. Und wenn sie dann total durchgeschwitzt irgendwo ihre Runden gedreht hat, legt sie sich in die warme Badewanne. Also die haben geraten, mach das bitte nicht nach, das würde dich umbringen. Aber sie trainiert das, um dann einfach unter diesen Extrembedingungen ihre Körpertemperatur niedrig zu halten. Warum macht die das? Sie möchte bei diesem Ironman-Wettbewerb unter den ersten 5 sein. Ja, lohnendes Ziel. Aber ich wüsste lohnendere Ziele, oder? Als einmal da auf dem Treppchen zu stehen, vielleicht den vierten Platz zu kriegen, dass man keine Medaille mehr kriegt oder so. Jetzt verheißt Gott uns aber, ich möchte dich ewig bei mir haben. Ist es das wert, in dieser Welt Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen? Vielleicht vom einen oder anderen mal dumm angeschaut zu werden? Den einen oder anderen spöttische Bemerkung zu kassieren? Ist es das wert? Wir haben Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Und noch etwas nennt Paulus, wir sind Teil eines größeren Planes. Er schreibt hier, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Sie ist ausgegossen, man muss sich das vorstellen, er stellt sich das vor, unser Herz ist im Grunde so ein Hohlmuskel und da ist jetzt nicht das Blut, was da irgendwo von der Lunge da reingepumpt wird, sondern da ist die Liebe Gottes ausgegossen. Die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das, was Paulus hier beschreibt, ist im Grunde Nachfolge. Die Liebe Gottes in unser Herzen, das heißt, wir werden von dem bewegt, was Jesus bewegt hat und was ihn bis heute bewegt. Liebe zu den Menschen. In dieser Liebe ist Jesus auf diese Welt gekommen. In dieser Liebe hat er zu Menschen gesprochen. In dieser Liebe hat er Menschen geholfen, hat ihnen Mut zugesprochen, hat sie gesund gemacht, hat sich Zeit genommen für sie. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Paulus spricht hier im Grunde davon, dass wir dem Beispiel von Jesus folgen. Und jetzt eine interessante Beobachtung. Wenn Gott das Evangelium auf dieser Welt bekannt machen will, welche Möglichkeiten hat er? Also wenn wir irgendwas bekannt machen wollen, dann scheitert das Werbeprojekt meistens am Etat, ne? Dass wir sagen, ja, wir könnten jetzt Fernsehwerbung machen, wir könnten ganz Homberg und Umgebung mit Prospekten überziehen, wir könnten im Internet die super Seite gestalten und könnten Social Media fluten auf allen Kanälen und so weiter. Aber, oh, was kostet das? Also wenn Gott alle Möglichkeiten hat, wenn er allmächtig ist, dann wäre es für ihn doch eine Kleinigkeit, mit so einer erdrückenden Werbekampagne jeden Menschen auf der Welt zu erreichen. Ja? Gott könnte für jeden Menschen einzeln ein Flugzeug am Himmel kreisen lassen mit dem Banner hinten dran, Gott liebt dich. Wäre für ihn gar kein Problem. Er hat ja unendlich Möglichkeiten, er ist unendlich reich. Was tut er? Er sendet uns. Manchmal befürchte ich, wir haben es noch nicht ganz verstanden. Ich lerne manchmal Christen kennen, die sagen, ja, Gott hat mich beauftragt und deswegen stopfen sie Traktate in jeden Briefkasten und sagen, mach mal Drucksachen ohne Ende und lassen uns alle möglichen Sachen einfallen. Ich bin nicht dagegen, gegen Evangeliumsrundfunk und all die Sachen, dass man diese Kanäle nutzt. Aber verwechseln wir das bitte nicht mit dem, was Gott tut. Er sagt, ich habe eine Hauptmethode, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und die hat zwei Beine und das seid ihr und dass ihr mit den Menschen sprecht. Dass ihr den Menschen in meinem Namen Gutes tut, das ist mein Weg. Ich gieße euch meine Liebe ins Herz aus und dann bin ich gespannt, was passiert. Dass ihr in dieser Liebe, die Jesus angetrieben hat, an diese Welt hinausgeht. Da sagt er, das ist mein Weg. Also, wir sind Teil eines größeren Plans. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und da, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir zur Schule gehen, wo wir wohnen, da sind wir als Menschen, denen die Liebe Gottes ins Herz gegossen ist. Und den ganzen Tag auf der Lauer sind, nach Möglichkeiten, diese Liebe weiterzugeben. Immer so häppchenweise, immer so portionsweise. Wer könnte sie heute brauchen in meiner Umgebung? Wem könnte ich heute in Gottes Namen etwas Gutes tun? Er erfüllt uns mit seiner Liebe, indem er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Wir sind beschenkt. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben jederzeit freien Zugang zu ihm. Wir haben eine Hoffnung, die in dieser Welt ihresgleichen vergeblich sucht. Und wir sind hineingenommen in seinen großen Plan, der größer ist als das, was wir uns vorstellen können, indem er seine Liebe uns ins Herz ausgegossen hat. Amen.